Ja, guten Abend, auch von meiner Seite. Mein Name ist Markus Kettner. Ich bin mit meiner Frau hier und mit ein paar Leuten aus meiner Gemeinde. Der Axel hat uns ja schon ein bisschen vorgestellt. Wie er an meinem Nicht-Dialekt hört, komme ich auch nicht aus dem Schwabenland. Ich wohne da zwar, aber ich bin geboren in der Nähe von Kassel. Und mich hat es dann verschlagen nach Tübingen, da habe ich studiert und da habe ich dann meine Frau kennengelernt und bin da hängen geblieben. Bin jetzt schon seit 25 Jahren im Schwabenland, bin selber aber keiner geworden und immer wenn ich anfange Schwäbisch zu schwätzen, dann verziehen die Schwaben das Gesicht und glauben mir das nicht. Ja, also ich bin verheiratet, habe zwei Frauen zu Hause. Eins ist meine Frau, eins meine Tochter. Und noch drei Söhne. Mein Ältester ist fast 20, dann der Nächste wird 17 und der Kleine 12. Meine Tochter ist 15. Und was gibt's noch Interessantes zu mir zu sagen? Ich arbeite halbtags in einem Baugerätehandel und mache dort Werbung und Netzwerkbetreuung und den Rest der Zeit arbeite ich für die Gemeinde und bin auch ab und zu im Ausland unterwegs als Bibelschullehrer. Dieses Jahr war ich mit dem Axel unterwegs. Im Februar waren wir zusammen in Minsk. Und ich freue mich, dass ich hier sein kann heute Abend. Ich freue mich sehr, dass der Axel mich eingeladen hat und die Ältesten mich eingeladen haben. Und ihr wisst ja gar nicht, was kommt jetzt. Also es ist ein großes Vertrauen. Und schön, dass ihr gekommen seid. Ihr wisst ja auch nicht, was kommt. Ich denke, ihr vertraut einfach den Zwickauern hier. Also es ist ein Haufen Vertrauen heute Abend hier im Raum. Das ist toll. Ich selber habe eine interessante Geschichte mit dem Herrn hinter mir. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Meine beiden Eltern sind Christen und ich habe mich schon mit 13 zum Herrn bekehrt und habe dann meine Jugend verbracht im EC. Ich weiß nicht, kennt jemand EC von euch? Entschieden für Christus? Ja, also ein paar von euch kennt es. Das heißt also nicht extrem charismatisch, sondern entschieden für Christus. Ja, so ähnlich wie der CVJM, nur ein bisschen frommer, zumindest bei uns da oben war das, CVJM war die Light-Version vom EC. Und in Kassel, wer sich ein bisschen auskennt, in Kassel gab es mal die Kasseler Ereignisse. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist historisch. Von Kassel ging das aus, damals die Ablehnung des Heiligen Geistes mit der Berliner Erklärung. Und damit wurde ich eigentlich erzogen und geimpft, ja, im EC. Gut, ich habe dann Theologie studiert, verzeiht mir bitte. Das hat mich dann auch nach Tübingen verschlagen und während des Studiums kam ich dann in Kontakt mit, oder ich muss so sagen, ein paar aus unseren Studentenkreisen kamen in Kontakt mit Charismatik und ich habe gedacht, huch, was ist das denn? Und interessanterweise waren das die, die am laschesten immer waren. Ja, die waren am wenigsten brennend für den Herrn und auf einmal waren die total feurig und ich habe gedacht, was ist das denn? Und auf jeden Fall, das ist eine lange Geschichte, die wäre sehr spannend, aber die füllt den Abend. Auf jeden Fall darüber bin ich in Kontakt gekommen mit dem Heiligen Geist. Und ich muss wirklich sagen, das hat mein Leben verändert. Echt wahr. Also Jesus hat mein Leben verändert, als ich Jesus kennengelernt habe. Aber als Jugendlicher muss ich zugeben, bin ich sehr hoch und runter, auf und ab, alles Mögliche, Schlechte auch gemacht, ja. Als ich dann mit ungefähr 24 Jahren den Heiligen Geist kennengelernt habe, hat sich mein Leben nochmal verändert. Ja, interessanterweise war es so, als der Heilige Geist in mein Leben kam, ging es mir erstmal sehr, sehr schlecht. Wochenlang, monatelang ging es mir schlecht. Und zwar deswegen, weil so viel Schlechtes sich angesammelt hatte bei mir. Ja, und das kam alles langsam an die Oberfläche. Das war nicht so, dass, wie manche das erzählen, der Heilige Geist kommt und dann geht's dir nur noch gut. Auf Wolke 7, bei mir war das nicht so. Der Heilige Geist kam und mir ging's schlecht. Nicht, weil der Heilige Geist schlecht ist, überhaupt nicht, sondern weil der traf auf Dinge in meinem Leben, die nicht gut waren. Ja. Und es fing ein Prozess an, wo Gott mich genommen hat und ich musste Sachen in Ordnung bringen. Und das hat einige Zeit gebraucht. Ich musste mich entschuldigen bei Leuten, ich musste Buße tun, ich musste vergeben, ich musste mich mit meinen Eltern versöhnen, ich musste alles Mögliche machen. Ja. Und teilweise hat der Heilige Geist Sachen hochgebracht, die lagen 10 Jahre zurück, 15 Jahre zurück. Und ich bin dankbar dafür, dass es so war. Ja. Dann war es so, ich habe dann meine Frau kennengelernt bei Jugend mit einer Mission. Ich wusste gar nicht, wo ich hin soll. Ich hatte so viele Fragen, ich hatte keine Lehre zu der Zeit, das ist schon länger her. Und ich bin dann zu Jugend mit einer Mission gegangen, habe dann eine Abendjüngerschaftsschule gemacht, neben meinem Studium her. Als Theologe habe dann nur noch so Sparflamme studiert und habe dort meine Frau eben kennengelernt und dort bin ich ein bisschen vorangekommen, muss ich wirklich sagen. Je länger das ging mit dem Heiligen Geist, desto weniger Spaß hatte ich irgendwie an meinem Theologiestudium. Ich saß da teilweise drin und hatte wirklich körperliche Schmerzen. Ja. Ich saß da in der Vorlesung und dachte, oh Herr, bitte, hilf mir, hier durchzukommen. Ja. Ich habe dann aber das Studium fertig gemacht. Es war dann aber so, ich habe ein Seminar besucht, neutestamentliches Seminar zum Thema Taufe. Das war ein neutestamentlicher Professor, ja. Und der hat uns anhand des Neuen Testaments gezeigt, es gibt nur eine Taufe der Gläubigen in der Bibel. Professor des Neuen Testaments. Und ich weiß noch, wie die ganzen Studenten da saßen und haben gesagt, ah, das kann doch nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht. Und der hat uns, Stelle für Stelle sind wir durchgegangen, am Urtext und Kontext und alles drumherum und wissenschaftlich belegt, es gibt nur Taufe der Gläubigen im Neuen Testament. Kann ich euch also wirklich zeigen, wenn ihr das nicht glaubt, aber ich glaube, ihr glaubt's, ja. Und dann war das so, am Ende des Seminars saßen alle Theologiestudenten mit so einem Gesicht da und haben zu dem Professor gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Hat er gesagt, ja, und dann kam er mit Kirchenpolitik. Und da habe ich gesagt, nee, also das kann ich nicht machen. Das wusste ich, das kann ich nicht. Entweder das ist die Wahrheit oder nicht. Und wenn es die Wahrheit ist, dann muss ich jetzt was machen. Und dann haben meine Frau und ich uns taufen lassen. Und da war auch die Karriere als Pfarrer vorbei. Okay. Das war dann so, ich habe mein Studium dann noch abgeschlossen, aber ich hatte danach eigentlich gar nichts. Ja, ich stand dann vor der Arbeitswelt als Abiturient da. Weil wer will schon einen Theologen? Ja? Was wollt ihr damit? Der noch nicht mehr in der Kirche mehr ist. Ja, damit kann man nichts mehr anfangen. Und meine Frau und ich haben dann geheiratet. Gleich versteht ihr, warum ich das alles erzähle, ja. Meine Frau und ich haben dann geheiratet und sind in Amerika auf einer Hochzeitsreise gewesen. Und ich habe dauernd gedacht, was mache ich denn bloß jetzt? Und wir waren dann bei einer Familie und einen Abend hat diese Familie für uns gebetet. Also die haben uns spontan aufgenommen und die waren aber Christen und die haben dann abends für mich gebetet, haben die für uns gebetet. Und dieser Mann sagte, ja, was liegt dir auf dem Herzen? Ich sag, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich nach Hause komme. Ich habe keinen Beruf, gar nichts, ja. Und sagte, okay, ich leg dir jetzt die Hände auf, bete für dich und der Herr wird dir das jetzt zeigen. Er legt mir die Hände auf und betet für mich und ich habe ein Bild vor Augen und ich sehe mich in einem Altenpflegekittel. Ich dachte, in Jesu Namen, das. Ich muss dazu sagen, ich bin im Altenheim aufgewachsen. Mein Vater leitete nämlich ein Altenheim. Das war ein altes Schloss, das gehörte zur Kirche und hat das Heim geleitet und ich habe da mitgewohnt da drin. Ich wusste, was das ist, ein Altenpfleger. Und ich habe doch meinen Zivildienst gemacht. Und dann habe ich gesagt, Herr, nach dem Zivildienst habe ich ganz heilig gesagt, Herr, ich bin wirklich dankbar für jeden Menschen, der diese Arbeit tut. Und ich segne jeden, der diese Arbeit tut, aber ich nicht. Und dann sehe ich mich da in diesem alten Pflegekittel. Und dann habe ich gedacht, Herr, wenn ich nach Hause komme, dann werde ich als Schreiner arbeiten. Und so war es auch. Ich hab einen Monat als Schreiner gearbeitet und dann ging es nicht mehr. Und dachte ich, was mache ich denn jetzt? Und stellt euch vor, die einzige Tür, die Gott aufgemacht hat, war in der Altenpflege für mich. Es ist wirklich die Wahrheit. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und ich habe dann, Gott hat alle Türen aufgemacht, er hat mich nach vorne geschoben da drin. Und ich konnte ganz schnell das Examen machen und habe dann ruckzuck als stellvertretende Stationsleitung gearbeitet. Ganz schnell. Das war wirklich übernatürlich. Hat Gott mich in diese Arbeit katapultiert und dann war ich da drin. Mehrere Jahre, fast 7 Jahre insgesamt. Und ich habe in dieser Zeit wirklich gedacht, der Herr hat mich vergessen dort. Aber das war meine Bibelschule. Ich liebe die alten Leute. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Und ich habe viele gute Gespräche gehabt, es haben sich einige Leute bekehrt. Ich habe sogar einen alten Mann mit 93 in der Badewanne getauft. Ja. Und bitte erzählt das niemand. Ja. Sonst kriege ich noch nachträglich Ärger. Und auf jeden Fall, naja, ist schon lang genug her. Das ist, aber ich mochte die Pflegearbeit nicht. Ja. Und ich habe immer gesagt, Herr, ich glaube, eigentlich möchte ich was anderes. Ja, ich möchte ein Wort verkündigen. Und ich habe eigentlich meine Vision verloren gehabt. Nur meine Frau hat sie behalten. Ich habe zu ihr gesagt, Silke, ich glaube, ich werde hier ewig bleiben. Dann werde ich selber hierher kommen und dann werde ich hier sterben. Und Silke sagte, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Gott hat noch was vor. Und tatsächlich war das dann irgendwann, wo ich schon gar nicht mehr geglaubt habe, hat Gott den Schalter rumgelegt. Auf einmal hat Gott angefangen zu sprechen. Zu Silke, zu mir, zu anderen. Und hat uns gezeigt, wir sollen da rausgehen. Es kamen Träume, es kamen Worte, es kam prophetisches Reden wieder. Und Gott hat mich rausgeführt aus diesem Job. Und hat was anderes gegeben. Und so gab es verschiedene Knackpunkte in meinem Leben, wo prophetisches Reden von Gott eine ganz große Rolle gespielt hat. Auch als ich Silke geheiratet habe, hat Gott das ganz stark prophetisch bestätigt. Ich empfehle euch das nicht, das so zu machen, wie ich das gemacht habe. Aber mir war das so. Dass Gott das ganz stark prophetisch bestätigt hat, so stark, wie ich kein Wort mehr empfangen habe, war das, dass Gott gesagt hat, die Frau. Ich habe viele Leute gesehen, wo das nicht geklappt hat. Ja? Ich habe viele Leute gesehen, wo Gott nicht so geredet hat, wo sie gedacht haben, sie hätten es, aber bei mir hat er so geredet. Und ich habe nie mehr daran gezweifelt und ich weiß, Silke ist meine Frau vom Herrn. Und deswegen weiß ich, das prophetische Reden von Gott ist ganz arg wertvoll, ganz arg wichtig und es kann uns wirklich helfen, auf den Kurs zu kommen, den Gott will für unser Leben. Das Interessante ist, wenn man über Prophetie redet, dann gibt es ganz extreme Reaktionen darauf. Ja? Da gibt es die einen, die sind total begeistert, die sind so prophetisch, da ist alles prophetisch. Da gibt es, ja, da gibt es das prophetische Auto und das prophetische dies und das und alles prophetisch. Ja? Mein Auto ist nicht angesprungen. Es war prophetisch. Ich soll heute nicht zur Arbeit. Ganz, alles total prophetisch. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal kennengelernt habt, solche Leute, ja, prophetische Kaffeemaschinen, prophetischer Wecker, der klingelt dann morgens plötzlich nicht. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Es gibt diese ganz extreme Schiene, alles prophetisch, ja. Alles, was man irgendwie spürt, ist prophetisch. Jedes Zucken, jedes Gefühlchen ist prophetisch. Und dann gibt es die, die ganz und gar dagegen sind. Das ist alles nichts. Das hat aufgehört oder zumindest für mich hat es aufgehört. Oder zumindest die, die damit was zu tun haben, sind alle irgendwie ein bisschen komisch. Es geht bis zu ganz extremer Ablehnung. Also wenn es um Prophetie geht, kann es auch ganz extrem werden, dass Leute da sagen, jeder, der sich im Prinzip darauf einlässt, dass Gott heute noch so redet, der ist im Prinzip schon abgefallen. Das gibt's. Ganz bekannte Bibellehrer, ich weiß nicht, ob ihr den Namen John MacArthur kennt, aus Amerika. Ich schätze den Mann, weil der hat auch viel Gutes gesagt. Aber der sagt, wer sich im Prinzip auf prophetisches Reden einlässt, der ist eigentlich schon abgefallen vom Glauben. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schief gewickelt, was das angeht, ja. Also, es gibt diese ganze Bandbreite und manchmal fragt man sich, gibt's eigentlich einen ausgewogenen Weg? Gibt's den eigentlich? Den gibt's, glaube ich. Ich glaube, wir müssen wirklich schauen, was sagt Gottes Wort zu dem Thema Prophetie für uns. Und dann kann Gott uns helfen, einen ausgewogenen Weg zu finden. Aber ausgewogen bedeutet nicht, ich guck mir das von draußen an, ja. Ich gucke mir das einfach mal alles an und dann mache ich mir meine Meinung dazu. Ich glaube, ausgewogen bedeutet, ich muss mich darauf einlassen, auf das, was Gott für mich hat. Sonst kann ich nicht den Weg Gottes da drin finden. Und das möchte ich euch auch bitten, dass ihr euch ein Stück darauf einlasst, dass ihr sagt, okay, Herr, ich will nicht als Zuschauer das Ganze anschauen, sondern ich will das wirklich erkennen, was du für mich hast. Und ich will da auch reingehen. Selbst wenn es vielleicht ein bisschen gefährlich wird oder ein bisschen unangenehm oder wenn ich nicht mehr so ganz alles verstehe und unter Kontrolle habe. Weil das ist tatsächlich so, wenn man sich einlässt auf dieses Thema Prophetie, wird es manchmal ungemütlich. Weil das gärt manchmal in die eine und die andere Richtung und da kommen manchmal andere Sachen rein, da kommt auch manchmal Menschliches rein und da muss man dann anfangen zu unterscheiden und da muss man sich ein bisschen Mühe machen, auch mal genauer hinzuhören. Also man kriegt dann nicht mehr alles so ganz easy und so ganz einfach serviert, sondern man muss einen Schritt machen zu wachsen. Sonst kommt man da nicht in das rein, was Gott hat. Und dazu möchte ich euch gerne auffordern, dass ihr dazu bereit seid, dass ihr sagt, okay, ich lasse mich drauf ein, sonst wärt ihr auch nicht hier. Aber ich lasse mich auch darauf ein, vielleicht mal einen Schritt zu weit nach rechts und einen zu weit nach links zu gehen und dann wieder das zu finden, was Gott hat. Das wird nicht anders gehen. Ihr müsst ein kleines Wagnis eingehen. Seid ihr dafür bereit? Jetzt seid ihr so still. Keiner sagt mehr was. Ja, man muss ein kleines Wagnis eingehen und das ist nicht schlimm. Das ist das Gute. Man darf auch Fehler machen. Und wenn man anfängt, sich zu interessieren für Prophetie, ich kann euch eins versprechen, ihr werdet Fehler machen. Ich kann euch das versprechen. Das wird so sein. Es wird nicht ohne Fehler abgehen und es wird auch nicht ohne hier und da mal ein Extrem abgehen. Wichtig ist, dass man auf dem Kurs bleibt und sagt, Jesus, wir wollen dir hinterhergehen. Dann wird er uns auf einen ausgewogenen Weg führen. Das wird er tun. Aber ihr braucht diesen Mut zu sagen, okay, ich bin bereit, auch mal einen Fehler zu machen. Ihr seid immer noch so ruhig. Jetzt werde ich euch meine erste Prophetie erzählen, die ich gegeben habe. Da war ich auf einer Konferenz mit John Wimber. Vielleicht sagt euch der Name auch noch was, also den alten zumindest. Da war ich auf einer Konferenz und dann war das auch so, da ging es dann um das Thema Prophetie und er hat uns angeleitet, dass wir jetzt alle mal prophetisch reden sollten. Und in der Gruppe standen wir zusammen und wir haben dann gebetet, wir haben ein Opfer ausgesucht, über den wir prophezeien wollten. Und dann haben wir alle ganz angestrengt gehört und ich habe auch was gehört, nämlich das Wort Erbsensuppe. Es ist wirklich die Wahrheit. Das war mein erster prophetischer Eindruck. Es war Erbsensuppe. Und ich bin echt von einem Fuß auf den anderen getrampelt. Ich dachte, Herr, was bedeutet das? Was bedeutet das? Und die anderen haben ihre Eindrücke alle weiter gesagt. Der Herr ist mein Hirte und dies und das, ja. Und ich hatte immer Erbsensuppe. Und schließlich habe ich dann zu dem Mann gesagt, du, ich weiß ja nicht, aber sagt dir das vielleicht was, das Wort Erbsensuppe? Und er, nö, sag mir nichts. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Herr, ich mache das nie wieder. Nie wieder. Prophetie ist nichts für mich. Ich mache das nicht mehr. Das war so peinlich in der Gruppe, ja. Die so alle. Ja. Erbsensuppe. Der sagte dann noch so, naja, vielleicht bedeutet das, dass ich jetzt was zum Mittag essen sollte oder so. Und ich habe irgendwie gedacht, Herr, ich mache das nicht mehr. Diese Entscheidung wollte ich fast treffen in meinem Herzen. Fast. Zum Glück hat Gott mich davor zurückbehalten. Ich habe dann irgendwann gesagt, nee, Moment mal, was rede ich da in mir? Ich habe gesagt, nee, Herr, ich werde es nochmal versuchen. Ich werde es nochmal versuchen. Und nochmal versuchen. Und nochmal versuchen. Und deswegen sage ich euch, vielleicht habt ihr auch solche Erbsensuppeneindrücke ab und zu. Das ist nicht schlimm. Ich habe auch jetzt immer noch wieder Erbsensuppeneindrücke. Die sind einfach nichts. Und das zeigt uns Gottes Wort, dass wir daneben liegen können. Wir können tatsächlich daneben liegen, wenn wir uns einlassen auf dieses Thema Prophetie. Deswegen sagt nämlich Gottes Wort, dass alles geprüft werden muss. Wenn wir nämlich dann nie daneben liegen könnten, müssten wir auch nichts prüfen. Deswegen möchte ich euch vorher sagen, das ist nicht schlimm, wenn man daneben liegt. Das Problem ist, wie gehe ich damit um? Das ist die ganze Frage. Wenn ich sowas habe, wenn ich einen Eindruck habe, da kommen wir noch mehr drauf jetzt im Laufe des Seminars. Das Wichtige ist, wie gehe ich mit solchen Eindrücken um? Wie gehe ich überhaupt mit Eindrücken um? Wie gehe ich mit prophetischem Reden um? Und da ist das Wichtige, dass ich eben nicht sofort, gerade wenn ich meine ersten Schritte mache, das Ding nehme und das auf Leute drücke. So zum Beispiel, der Herr sagt in Jesu Namen, du Erbsensuppe. Ja? Oder irgendwie, du kannst damit nichts anfangen. Ja, aber Gott hat das gesagt. Jetzt prüf dich mal. Da ist irgendwas bei dir. Guck mal nach, was da in deinem Leben ist. Vielleicht irgendein Erbsensuppenfluch oder so. Versteht ihr? Man kann falsch damit umgehen. Das Problem ist nicht falsch zu liegen, mal falsch zu hören. Das Problem ist, wie gehe ich damit um? Und das kann mich vor ganz viel Schaden bewahren, wenn ich lerne, damit so umzugehen, wie Gott es will. Und dann kann ich auch immer besser lernen. Moment mal, das hatte ich doch schon mal, das war schon mal nicht richtig. Und das war doch schon mal irgendwie so, wie Gott geredet hat. Und dann kann man lernen. Und dann kann man vorangehen. Und dann merke ich auf einmal, Moment mal, ich kann ja doch Gottes Stimme immer klarer hören. Das ist das Gute dabei bei diesem Thema. Gott erlaubt euch, auch mal einen Fehler zu machen. Und ihr müsst ein Stück bereit dazu sein, einen Fehler auch mal zu machen und vielleicht auch mal komisch auszusehen und vielleicht auch mal einen Lacher einzustecken. Ja? Und das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich glaube, ohne das können wir nicht wachsen und nicht vorankommen. Und Gott möchte, dass ihr wachst und vorankommt. Und ich möchte euch da ganz stark ermutigen, auch jetzt hier, wenn wir praktische Übungen machen, gebt das, was ihr habt. Nehmt wahr, was ihr hört, auch wenn ihr mal daneben liegt. Ihr werdet das nächste Mal besser machen. Und ich kann euch sagen, ich habe seitdem gelernt, besser zu hören. Ich höre Dinge genauer. Ich höre Dinge besser. Ich kann Dinge klarer wahrnehmen. Es ist immer noch nicht alles richtig. Längst nicht. Aber das ist nicht schlimm. Wenn man prüft und das den Leuten vorlegt, dann ist es nicht schlimm. Auch wenn man immer noch mal daneben liegt. Wir wollen Prophetie wertschätzen. Wir wollen Prophetie nicht verachten. Das sagt Paulus. Verachtet nicht prophetisches Reden. Prüft aber alles und das Gute haltet fest. Eigentlich kommt das erst viel später im Seminar, aber ich möchte es heute Abend schon sagen. Verachtet Prophetie nicht. Warum sagt er, verachtet es nicht? Weil wir in der Gefahr sein könnten, es zu verachten. Das ist der Punkt. Nämlich, das kommt nämlich manchmal so, wie wir denken, das, so kann es nicht sein, das ist mir zu niedrig, das ist mir zu komisch, das, keine Ahnung. Und, oder das ganze Thema ist sowieso, ach, das sind immer die Komischen aus der Gemeinde, die dann mit Prophetie kommen. Die sonst nicht zu Wort kommen, die kommen dann mit prophetischen Worten oder irgendwie so. Man könnte anfangen, das zu verachten. Und Paulus sagt, nein, verachtet es nicht. Prüft aber alles. Und das Gute haltet fest. Wir dürfen alles, wir sollen alles prüfen. Und das Ziel ist, das Gute festzuhalten. Ganz leicht ist es so, wenn wir anfangen bei diesem Thema Prophetie, dass wir sofort das Schlechte sehen und das festhalten. Da hast du aber daneben gelegen. Das war falsch. Und dann halten wir das fest und verpassen das Gute. Das alles ist nur meine Einführung. Ich möchte euch ermutigen zu sagen, ja, ich halte das Gute fest. Ich lasse mich drauf ein. Ich verachte es nicht. Ich mache einen Schritt, auch wenn ich einen daneben trete. Es ist nicht schlimm. Und ich möchte euch jetzt einfach bitten, dass ihr 2 Minuten nehmt und mit eurem Nachbarn mal sprecht und dass ihr zusammen betet. Sagt doch mal, schnappt dir deinen Nachbarn, 2 Leute zusammen und sag mal deine Erwartungen an den Herrn für diesen Tag und für morgen, für das Seminar. Sag mal aus deinem Herzen, was du gerne möchtest. Formulier das mal. Ja? Schwätzt mal miteinander. Kriegt 1 Minute Zeit oder 2. Sagt euch mal gegenseitig, was ihr erwartet. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr das einfach mal Gott sagt. Ja, betet doch zu 2 zusammen und sagt doch Gott, was ihr möchtet. Bei diesem Thema Prophetie, was ihr gerne von ihm möchtet. Vater im Himmel, ich bete darum, dass du uns weiterführst bei diesem Thema, dass du unser Herz öffnest, führ du uns voran, Vater. Lass uns einen Schritt vorankommen heute und morgen und übermorgen. Lass uns einen Schritt mehr erkennen. Gib du uns den Mut, mit dir weiterzugehen auf dieser Reise, prophetische Gaben zu entdecken und darin zu wachsen. Vater, ich bete darum. Vater, ich bete, dass wir Scham überwinden, dass wir Furcht überwinden und ja, lernen, mehr auf dich zu hören, Vater. Vater, ich bete darum, dass du mir hilfst, das zu reden, was ich reden soll, und dass du uns hilfst, zu hören, was wir hören sollen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, dann tasten wir uns von Gottes Wort her an dieses Thema ran. Ein Prophet. Wenn ihr das Wort Prophet hört, was stellt ihr euch vor? Einen mageren, älteren Mann mit weißem Bart, stechende Augen, durchdringende Blick, tiefe Stimme, knochiger Zeigefinger, der nie einen Witz macht, der immer ernst ist und nur so spricht der Herr sagt. Was ist das Bild von Prophetie und von einem Propheten bei euch? Oder sind das irgendwelche ausgeflippten, heutzutage gibt es Leute, die nennen sich Propheten, die sind ganz merkwürdig. Ja. Im Schauen wir mal im Alten Testament, was wir da für Propheten kennen. Der erste Prophet war übrigens Abraham, wird als Prophet genannt. In 1. Mose 20, Vers 7 wird er als Prophet bezeichnet. Was hat Abraham prophezeit? Welche Prophetie hat Abraham gesprochen? Keine. Ich wüsste keine. Trotzdem wird er Prophet genannt. Warum? Sein Leben war prophetisch. Er ist der Vater des Glaubens. Er hat seinen Sohn fast geopfert. Das ist ein Bild auf Jesus. Vieles in seinem Leben war prophetisch, aber er hat nichts gesprochen. Interessant. Dann gibt es Propheten, die haben sehr viel gesagt, zum Beispiel Jesaja, über 60 Kapitel geschrieben. Dann gab es ein ganz kurzer Prophet, nur ein Kapitel geschrieben. Manche, die sind nur ganz kurz einmal aufgetreten im Alten Testament und waren dann wieder weg. Manche haben prophetische Zeichenhandlungen gemacht, die ganz merkwürdig aussehen. Einer, der kommt zu einem Freund und sagt, schlag mich. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Und als der den nicht schlagen will, da sagt er, das ist falsch, was du machst. Ja, das musst du tun. Ja. Weil das war ein prophetisches Zeichen, was der tun sollte. Dann gibt es einen ganz üblen Propheten, der heißt Bileam. Aber wisst ihr, dass der Jesus angekündigt hat? Dieser Bileam? Ist doch komisch, oder? Der Stern wird aufgehen aus dem Stamm Juda. Ich sehe es in Israel. Was er prophezeit, ist nämlich echt. Das ist echt, was er prophezeit. Und trotzdem ist er ein ganz übler Typ. Er verkehrt hinterher die geistlichen Prinzipien ins Gegenteil. Echter Prophet? Also, wir haben ganz unterschiedliche Propheten im Alten Testament. Wir haben Bauern, Amos war ein Bauer, Priester, Hesekiel war ein Priester, Daniel als Prophet war ein Staatsbeamter, Elia, wissen wir gar nicht, der sah sehr mutig aus, ja, er hat den ganzen Irrlehrer konfrontiert. Dann haben wir jemanden, der war eher feige, Jona war erstmal feige, ist abgehauen. Wir haben junge Propheten, Jeremia, der sagte, Gott sagt zu ihm, sag nicht, ich bin zu jung. Und alte Propheten, ja, so dieses ganze Spektrum gibt es. Also, da gibt es kein Schema. Propheten im Alten Testament gehörten zu einem ganz ausgewählten Personenkreis. Das müssen wir wissen. Es gab im Alten Testament eigentlich nur drei Personengruppen, die wirklich den Heiligen Geist haben könnten. Und das waren Priester, Könige und Propheten. Und Propheten gehörten zu einer ganz ausgewählten Gruppe damals. Die wurden speziell auserwählt, speziell berufen, ausgesondert, teilweise auch gesalbt. Und Propheten wurden sehr stark von Gott in Verantwortung gezogen, zur Verantwortung gezogen im alttestamentlichen Zeiten. Propheten waren Boten Gottes, die durften nicht aus sich selbst reden. Und diese Formel, die sie oft gebraucht haben, so spricht der Herr, das war die Formel, ich rede nicht in meinem Namen. Diese Formel, so spricht der Herr, war eine Formel, die hat auch jeder normale Staatsdiener, jeder Staatsbote gesagt, ja, so spricht Sanherib, gibt es eine Stelle, wo das der Bote sagt. Oder wenn der Axel einen Boten aussendet, sagt er, so spricht Axel. Keine Ahnung, das war eine ganz normale Botenformel, ganz normale Formel, wo man sagt, ich spreche unter Autorität von jemand anders. Und der Prophet kommt und sagt, so spricht der Herr. Das ist nicht mein Wort, das ist jetzt Gottes Wort. Und das signalisierte, ich lasse mich auch testen. Weil diese Propheten hatten eine hohe Verantwortung im Alten Testament. Ihr Wort musste auch Gottes Wort sein. Und wenn das nicht nachprüfbar so war, konnten sie dafür gesteinigt werden. Ja, es hatte einen hohen Stellenwert im Volk Gottes. Und wir sehen das zum Beispiel im 5. Mose 18. Vielleicht lesen wir die Stelle mal. Propheten auch wirklich Propheten sein mussten. 5. Mose 18, Vers 22. Und wir fangen mal bei Vers 20 an. Ich lese es mal. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Und wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das Wort, das nicht der Herr geredet, ist es das Wort, das nicht der Herr geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet es geredet. Du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Also ein Kriterium war, eine Prophetie trifft nicht ein. Interessanterweise treffen manche Prophetien ein und es ist trotzdem nicht vom Herrn. Das sagt Gott später an einer anderen Stelle. Wenn da dein Wort eintrifft, aber er hat trotzdem im Namen falscher Götter geredet, ist es nicht mein Wort. Ja, gerade die Heilspropheten, die wurden sehr kritisch gesehen oft. Und wir sehen Konfrontationen zwischen Propheten im Alten Testament. Die einen, die reden nur das Heil, die anderen nur das Unheil. Zum Beispiel in Jeremia 28, Vers 9. Jeremia hat diese Konfrontation mit einem, der auch sagt, ich sag jetzt das Wort des Herrn. Der Prophet, der von Frieden weissagt, wird dadurch, dass das Wort des Propheten eintrifft, obwohl er offenbar ein falscher Prophet war, das zeigt sich hinterher. Ebenso werde ich nach 2 Jahren das Joch Nebukadnezars des Königs von Babel zerbrechen vom Hals aller Nationen. Der Prophet Jeremia aber ging seines Weges. Da gibt es diese Auseinandersetzung, Jeremia kündigt das Gericht Gottes an, der andere sagt, das wird alles super werden. Beide sagen, so spricht der Herr. Und da gibt es einen Punkt, wo Jeremia sagt, okay, wir werden sehen. Finde ich so stark, wie hier steht. Er ging seines Weges. Er sagt nichts mehr dazu. Er sagt, Herr, jetzt musst du das zeigen, wer hier der echte Prophet ist. Aber Propheten im Alten Testament, das möchte ich sagen, hatten einen hohen Standard zu erfüllen. Und sie mussten sich dessen bewusst sein. Und traurigerweise hat das Volk Israel meistens auf die falschen Propheten gehört und hat die echten gesteinigt und getötet. Man hat erst später gesehen, dass es die Echten waren, die man umgebracht hat. Wir sehen im Alten Testament auch, dass Propheten oft leiden mussten aus diesem Grund. Ihre Botschaft wurde oft nicht gehört. Die Leute wollten das nicht hören. Sie mussten Ablehnung erdulden. Ganz oft war ihr ganzes Leben drastisch in die ganze Botschaft mit einbezogen. Ja. Jeremia zum Beispiel durfte nicht heiraten als prophetisches Zeichen. Hosea musste heiraten. Aber da musste eine Hure heiraten. Das hat Gott gesagt, du musst das tun. Hesekiel wurde es verboten, um seine Frau zu trauern, als sie gestorben war. All das geschah als prophetisches Zeichen und die Propheten waren richtig damit drin in dem ganzen Ding, ja. Die konnten sich da nicht rausnehmen. Die waren Propheten von ganzem Herzen. Und wir sehen, im Alten Testament gibt es nur wenige echte. Sie waren besonders von Gott auserwählt berufen. Sie gehörten zu einer Personengruppe von wenigen, die den Heiligen Geist hatten. Sie standen dem Volk Gottes gegenüber. Sie waren Boten für das ganze Volk und ihr Wort musste wirklich stimmen. Falsche Propheten konnten hingerichtet werden. Und trotzdem haben die Wahren oft die Ablehnung erduldet, weil sie das Volk nicht hören wollte. Also ich sage das deswegen, um euch zu zeigen, dass Prophetsein im Alten Testament was Besonderes war. Das war kein charismatisches Zuckerschlecken. Ja, ich bin jetzt Prophet. Ha, das ist was ganz Besonderes. Und ich sage das deswegen, weil wir sehen müssen, dass es heute anders ist. Es gibt Parallelen zu dem Prophetendienst im Alten Testament, die wir lernen können, aber es gibt Dinge, die sind grundsätzlich anders. Grundsätzlich ganz anders. Und das müssen wir verstehen. Und ich möchte anfangen damit, dass der Heilige Geist jetzt nicht mehr auf einer ausgewählten Gruppe vom Volk Gottes ist, sondern auf dem ganzen Volk Gottes. Das ist der erste Unterschied. Wir brauchen keine Propheten, die dem Volk Gottes als Botschafter gegenüberstehen. Wir alle haben den Heiligen Geist und wir alle können auf die Stimme Gottes hören. Das ist der grundlegende Unterschied zum Alten Testament. Im Alten Testament war das nicht so. Das Volk Gottes konnte den Heiligen Geist nicht empfangen. Das waren einige wenige und die haben das gesagt, was Gott sagt. Heute ist das nicht mehr so. Und das müssen wir wirklich verstehen. Wir brauchen nicht Propheten, die in dem Sinne kommen und uns das sagen, was wir selber nicht hören können. Das müssen wir verstehen. Gott hat einen ganz anderen Plan. Gott möchte, dass wir alle prophetisch sind. Und diesen Wunsch, den hat schon Mose geäußert. Und Mose hat das schon gesehen, dass es Gottes Plan ist. Lass uns mal lesen, 4. Mose 14, Vers 29. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Ich glaube, dass es eine Schlüsselstelle ist, zu verstehen, was Gottes Vision vom prophetischen Dienst ist. Und es ist schon ganz früh im Alten Testament so. Die Situation ist die, dass Gott dem Mose sagt, er soll noch Leiter einsetzen. Und dann nimmt Gott von dem Geist, der auf Mose ist, und legt es auf andere Leiter und begabt die damit. Und dann sind zwei von denen, die Mose ausgewählt hat als Leiter, sind nicht dabei. Die sind nicht in dem Gottesdienst dabei, sondern die sind draußen, irgendwo am Parkplatz, sage ich mal. Ja. Und als dieses Ereignis da war, kommt der Heilige Geist auf einmal auf die draußen auch noch. Der kommt auf die 70 Leiter, die hier sind, aber draußen auf die zwei, die gar nicht dabei sind, auch. Und dann geht Josua, der sieht das da und denkt, das gibt's doch gar nicht. Der fängt schon an und sagt, will das kontrollieren, was der Heilige Geist tut, und sagt zu Mose, da sind auch noch zwei, die weissagen, da hinten. Das musst du stoppen. Und dann sagt Mose diesen Satz. Nein, mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Das sagt Mose an der Stelle. Ist das nicht Numeri 14, 29? Steht das da nicht? Falsch. 4. Mose. Prüft alles, genau. Es musste aber sein. Gestern war es da noch. Ja, 11,29, richtig. Genau, 11,29, entschuldigt. Eiferst du für mich? Also Josua sagt, der Sohn des Nun, der Diener von Mose gewesen ist von seiner Jugend an, antwortete, mein Herr, Mose, halte sie zurück. Aber Mose sagte zu ihm, eiferst du für mich? Mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Und ich glaube nicht, dass Mose da einfach nur einen frommen Wunsch äußert. So sagt er, ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Ich glaube, er drückt hier das Herz Gottes aus. Und er drückt was aus, was Gottes Plan ist und was kommen soll. Gott will das. Und Gott wird das tun, dass er seinen Geist auf alle legt und dass alle im Volk des Herrn Propheten sind. Und wir kennen das auch aus der Stelle im Propheten Joel, die lese ich euch einfach vor, Joel 3, Vers 1. Könnt ihr auch aufschlagen, ganz bekannte Stelle, wo dieselbe Wunsch auch, dasselbe Herz Gottes, diese Prophetie da ist. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen, und selbst über meine Knechte und meine Mägde werde ich in jeden Tag meinen Geist ausgießen. Deutlicher kann es gar nicht mehr sein, was Gott tun will. Gott will seinen Geist auf sein Volk ausgießen und damit sollen prophetische Gaben kommen. Seht ihr das? Das will Gott tun. Gott will uns prophetische Gaben geben. Und könnt ihr euch vorstellen, wie das geklungen haben muss zu der Zeit? Und diese Erfüllung ist da an Pfingsten. Da zitiert nämlich Petrus genau diese Stelle. An Pfingsten fragen die Leute, was ist das? Und Petrus sagt, das ist das, was in Joel steht. Der Heilige Geist kommt und dann zitiert er diese ganze Stelle. Und dann sagt Petrus nämlich auch was. Weiter sagt, diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, dazu rufen wird. Diese Verheißung gilt uns. Ja, tut Buße und lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Verheißung gilt uns, auch die, die in Joel steht. Deswegen diese Gabe der Prophetie, diese Aussicht, prophetisch zu reden, ist was, was Gott für sein ganzes Volk möchte. So wie das Sprachengebet für jeden da ist, ist prophetische Rede für jeden da. Und wir sehen, dass an vielen Stellen der Heilige Geist kommt, bringt das Sprachenreden und prophetische Rede. Es hängt ganz eng zusammen. Und wahrscheinlich kennt ihr diese Stelle, da äußert das Paulus auch. Ich will, in 1. Korinther 14, 5, ich will aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr alle prophetisch redet. 1. Korinther 14, Vers 5. Schaut das mal in eurer Bibel nach. Ihr wisst wahrscheinlich, dieses Wort will, das ist ganz falsch übersetzt in manchen Stellen, in manchen Bibeln, da steht dann, ich möchte gern oder ich hätte gern oder vielleicht könnte das mal so sein oder ich möchte. Auf jeden Fall immer abgeschwächt. Im Griechischen steht da tatsächlich, ich will. Ich will, dass das so ist. Paulus sagt, ich möchte gerne, dass es im Volk Gottes so ist. Er macht nichts anderes als diesen Wunsch des Mose, diesen Wunsch von Joel zu wiederholen und zu sagen, das ist das, was ich möchte für das Volk Gottes. In Sprachen reden, mehr aber noch prophetisch reden. Oder 1. Korinther 14, 1 sagt das anders. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophetisch redet. Besonders. Und hier haben wir den entscheidenden Unterschied vom Alten und Neuen Testament. Jeder im Volk Gottes, nicht nur für die Profis. Ganz wichtig, nicht nur für die Profis. Wir sollten nicht danach streben, prophetische Profis aufs Tablett zu heben. Das ist falsch. Es geht darum, dass das Volk Gottes prophetisch redet und prophetische Gaben entwickelt und die Stimme Gottes hört. Darum geht's. Ja, es gibt die Tendenz, Propheten aufs Tablett zu heben. Und das ist, glaube ich, gefährlich. Das ist nicht das, was fürs Neue Testament Gottes Plan ist. Da müssen wir uns dafür hüten. Sowieso glaube ich, dass die Aufgabe von Propheten mindestens zu 50% ist, dem Volk Gottes zu zeigen, wie man prophezeit. Ja, wirkliche Propheten sind dafür da, das Volk Gottes zu lehren, wie man die Stimme Gottes hört. Das ist die Aufgabe von Propheten und auch von den anderen Gaben. Sie sind für die Ausrüstung des Leibes da und das bedeutet, echte Propheten sind dafür da, um aufs Volk Gottes abzufärben und zu sagen, so kann man das lernen. Ich sage, das ist mir ganz wichtig, dass wir nicht Propheten aufs Tablett heben. Ich sehe, es gibt mittlerweile Dienste, wo du im Internet gegen eine kleine Spende dein Anliegen eingeben kannst und dann versprechen dir die, dir ein prophetisches Wort zu schicken. Das ist wirklich wahr. Und besonders für die, die regelmäßig spenden. Wirklich bekannte Dienste. Also du kannst sozusagen deinen geistlichen Wahrsager befragen. Ich sag das mal so. gegen eine kleine Spende. Ich spitze es extra ein bisschen zu. Ja, man kann das natürlich auch ganz fromm sagen. Aber ich glaube, das ist nicht Gottes Plan. Lass uns das nicht tun. Lass uns nicht Propheten aufs Tablett heben. Lass uns die Dienste willkommen heißen. Da habe ich gar nichts dagegen. Ja, aber das Ziel ist was anderes in Gottes Plan. Das Ziel ist, dass wir alle Gottes Stimme hören. Seine Schafe seine Stimme hören. Und dass wir lernen, was das bedeutet. Und Paulus sagt, er möchte, dass wir danach eifern. Er möchte, dass wir danach eifern, prophetisch zu reden. Mein Bruder hat mir mal folgende Geschichte erzählt. Mein Bruder und meine Schwester waren eine Zeit lang in einem Hauskreis. Und die haben dann auch Lobpreis gemacht und haben dann auf den Herrn gehört, Eindrücke zu kriegen, prophetische Gaben da drin Schritte zu machen. Und mein Bruder, der hat immer irgendwelche Eindrücke gehabt. Und da sagte meine Schwester zu ihm, sag mal, warum hast du eigentlich immer prophetische Eindrücke und ich hab's nicht? Und da hat er ihr eine Antwort gegeben. Und diese Antwort, die möchte ich euch ans Herz legen. Er hat zu ihr gesagt, weil ich's will. Denk mal darüber nach. Warum hast du eigentlich immer prophetische Eindrücke und ich nicht? Und da sagte er, weil ich's will. Warum ist das eine richtige Antwort? Weil Paulus sagt, wir sollen danach eifern. Wir sollen um prophetische Gaben eifern. Das bedeutet, wir müssen es wollen. Habt ihr schon mal um was geeifert? Ja? Nicht? Also wenn wir auf der Autobahn fahren, meine Kinder sind im Auto und da erscheint ein gelbes M, dann fangen sie an zu eifern. Das sollt ihr mal sehen. Die können die ganze Zeit geschlafen oder gestritten haben. Auf einmal gibt's einen riesigen Eifer im Auto. Papa, ich will, dass du da rausfährst. Bitte. Und dann fängt, also dann eifern die darum, dass ich anhalte oder da aus der Ausfahrt rausfahre zu diesem gelben M. So ein Eifer wünscht sich der Herr um prophetische Gaben in seinem Volk. Wenn's um Prophetie geht, dann auf einmal sagen, ja, halt, Moment, ich will, ich bin vorne dran, ich will auch. Ja? Wenn wir diesen Raum haben, Fehler zu machen, das ist kein Problem. Das gehört zusammen mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Aber wir brauchen das, zu sagen, ja, ich möchte auch was. Herr, gib mir doch was. Das ist tatsächlich so. In eurem Hauskreis, wenn ihr zusammen seid, fragt, sucht, sagt, Herr, was kann ich sagen? Was kann ich weitergeben? Gib mir was. Und dann kriegt man normalerweise was. Ja? Strebt nach prophetischen Gaben. Und das ist Gottes Vision für sein Volk. Das möchte ich am Anfang sagen. Gottes Vision für sein Volk ist, er möchte ein Volk, was prophetisch redet, was prophetische Gaben hat. Er möchte ein königliches Volk, ein priesterliches Volk und ein prophetisches Volk. Da könnte man lange drüber sprechen, was das bedeutet. Ja, Jesus war auch, hatte diese drei Ämter, König, Priester, Prophet. Und Gott möchte das in seinem Volk sehen. Er möchte, dass sein Volk prophetisch ist. Und das sollst du sein. Das sollst du sein. Und du denkst, oh Mann, jetzt bin ich gerade einigermaßen gesettelt, mit der Seelsorge fertig und endlich durch den E-Kurs durch. Und jetzt soll ich auch noch prophetisch sein. Nein, das ist echt was Gutes. Das ist ein Abenteuer. Das ist wirklich stark. Also, das ist mein Ausblick, den ich euch geben möchte. Okay, gehen wir noch ein bisschen weiter und dann machen wir eine kleine praktische Übung. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben einen großen Unterschied zum Alten Testament. Propheten stehen nicht mehr dem Volk Gottes gegenüber, wo das Volk Gottes nicht mehr die Stimme Gottes hören, wo gar nicht die Stimme Gottes hören kann selbst. Jetzt ist was anderes. Das Volk Gottes kann die Stimme Gottes hören. Ihr könnt die Stimme Gottes hören. Ihr braucht keinen Propheten, der euch die Zukunft voraussagt. Oder irgendwie sowas. Gott möchte, dass ihr seine Stimme hört und dass wir uns untereinander auch prophetisch dienen. Das möchte Gott. Er hat es schon ganz früh durch Mose gesagt. Er hat es wiederholt durch die Propheten und er hat es dann durch Paulus nochmal gesagt. Gott möchte das für uns. Und er sagt sogar dieses starke Wort, eifert darum. Das Gute ist, im Neuen Testament darf man Fehler machen. Alles muss geprüft werden und wir dürfen Fehler machen. Wir werden nicht mehr gesteinigt, wenn wir was falsch hören. Dir wird nicht der Kopf abgerissen und du darfst auch mal was Falsches hören und auch mal einen Fehler machen. Das sehen wir auch im Neuen Testament. Gab es einen Propheten, der hieß Prophet und der hat es nicht richtig gehört, was Gott wollte. Das ist der Prophet Agabus. Kurz vor dem Ende, bevor Paulus in Jerusalem ankommt, bei seiner letzten Missionsreise, kündigt er ihm was an. Moment, ob ich die Stelle gerade finde. Und ihr seht, dass er es nicht hundertprozentig richtig gehört hat, was Gott will. Das ist so, dass der Paulus... Nee, das ist Kapitel 21. Ich glaube, 21 ist es, genau. Das ist ein sehr interessantes Kapitel zum Thema Prophetie, wenn ihr das mal lest. Ja? Genau, Vers 10. Als wir nun mehrere Tage blieben, da kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab und er kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus, band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Wir sehen aber, dass nicht die Juden ihn so gebunden haben. Das stimmt nicht. Und übrigens warnen die Gemeinden ihn und sagen, geh nicht nach Jerusalem hinauf. Als sie aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möchte. Also sie hören dieses Wort und legen das so aus, der Wille des Herrn ist, dass du nicht nach Jerusalem gehst. Und Paulus aber antwortete, was macht ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn zu sterben. Wir müssen verstehen, Paulus hat das schon lange gewusst. Er bezeugt, ich weiß schon vom Heiligen Geist, was kommen wird, wenn ich nach Jerusalem gehe. Er wusste aber, er soll trotzdem gehen. Er wusste, es wird schwierig, er wird leiden, aber er wusste, ich gehe trotzdem. Dann kommt noch dieser Prophet, sagt das auch nochmal, er sagt es nicht ganz richtig, wir sehen hinterher, das trifft nicht ganz so ein, wie er das sagt. Und dann kommt noch die Gemeinde dazu und sagt, Paulus, geh nicht, das bedeutet, du sollst nicht gehen. Und Paulus sagt, doch, ich weiß, ich muss gehen und er geht trotzdem. Und er wird dann auch gefangen. Also das ist eigentlich eine fortgeschrittene Lektion zum Thema Prophetie. Ich möchte nur Folgendes daraus ziehen. Wir können uns manchmal irren. Und selbst erfahrene Menschen im Neuen Testament haben es manchmal nicht ganz auf der Reihe gehabt. Und haben sich hier geirrt, haben auch einen falschen Rat gegeben. Das kommt vor, deshalb sagt Paulus, wir sollen, wir dürfen, wir müssen alles prüfen und das Gute festhalten. Und davor brauchen wir keine Angst haben, das ist unser Schutz. Ja? Nicht, dass euch bloß vermitteln könnt. Wir können Schritte gehen, es wird alles geprüft, wir brauchen keine Angst haben. Ohne das kommen wir nicht voran. Okay, machen wir hier eine kleine Pause und machen eine prophetische Übung. Und zwar machen wir das jetzt so, ich glaube, dass der Einstieg ins Prophetische ist, wenn man sich gegenseitig segnet. Und das machen wir jetzt einfach mal. Zu zweit. Dass ihr euch jetzt mal segnet. Ich denke, das ist für die meisten nicht neu. Und zwar sucht ihr jetzt euch immer zwei und zwei zusammen. Sucht euch mal, findet euch mal zwei und zwei, so wie ihr euch kennt, vertraut. Wenn einer übrig bleibt, dann macht er zu dritt. Und ich sage euch jetzt, was ihr macht. Fangt mal noch nicht an. Okay. Jonas, kannst du mal kommen zu mir? Also, okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ihr müsst das nicht immer so machen, aber heute Abend machen wir es mal so, ja? Okay? Also, als erstes fragt ihr, darf ich für dich beten? Darf ich dich segnen? Das ist die erste Frage. Das ist eine ganz wichtige Frage, weil ich will hören, ob der andere mir das erlaubt. Ja, ich habe schon gemerkt, in manchen Gemeinden ist es so, dass da kommen manche Leute einfach und sagen, ich möchte gern für dich beten und du weißt gar nicht, Moment mal, ich will das aber gar nicht. Das habe ich schon mal erlebt in der Gemeinde. Plötzlich hat mir jemand die Hände aufgelegt. Ja. Also ich frage, Jonas, darf ich dich segnen? Danke. Darf ich dir die Hände auflegen? Okay, das ist auch gut, wenn ihr das fragt. Ja? Fragt das mal. Nehmt das nicht selbstverständlich, sondern okay, darf ich dir die Hände auflegen? Und dann legen wir die Hände auf. Nicht einfach drauflegen. Ich weiß nicht, wie ihr das hier macht, aber das ist gut, wenn ihr fragt. Ja? Und Hände auflegen ist was Gutes im Neuen Testament. Dadurch wird der Segen, fließt der Segen. Jesus macht das gegenüber den Kindern und er lehrt über den Dienst der Händeauflegung. Kann ich jetzt nicht tiefer reingehen? Wenn ihr es nicht wollt, müsst ihr es nicht machen, aber ihr dürft fragen, darf ich das? Und wenn er sagt ja, dann dürft ihr auflegen. Okay? Dann bitte ich euch, dass ihr nicht sofort anfangt, sondern ladet mal den Heiligen Geist ein. Sagt, Heiliger Geist, komm, hilf du mir zu beten. Und dann fängst du an zu segnen. Dann fängst du an und sagst, ich segne deine Arbeit, dein, was weiß ich. Segne mal deinen Bruder, deine Schwester. Also pass auf, mach's euch jetzt vor, wie ich das mache. Ja? Jonas, darf ich für dich beten? Darf ich dir die Hände auflegen? Okay. Vater, ich bete darum, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist jetzt, Jonas. Und Jonas, ich segne dich jetzt in Jesu Namen. Ich segne dein ganzes Leben. Segne deine Zukunft. Segne deine Ehe in Jesu Namen. Vater, ich bete darum, dass du kommst, dass du Türen aufmachst für den Jonas, die kein Mensch schließen kann. Ja, segne du ihn, Herr. Ich bete wirklich, dass du Türen aufmachst für ihn, dass er dadurch durchgehen kann, durch die Türen, die du aufmachst. Warum sage ich das jetzt? Weiß ich nicht. Kam mir gerade so. Versteht ihr, so kann das manchmal kommen, dass man anfängt, in Bereiche reinzugehen, die weitergehen als nur das, Moment mal, ich wollte doch eigentlich segnen. Auf einmal war mir so, ich sollte beten mit das mit den Türen. Ja? Das ist ein Schritt, wenn wir anfangen zu segnen, wo Gott uns manchmal weiterführt und uns Dinge gibt für den anderen, die dann prophetisch werden. Ja? Und das ist eine ganz gute Sache, so anzufangen in prophetischem Dienst, dass man sich einfach segnet. Da kannst du nichts falsch machen. Ja? Oder möchtet ihr keinen Segen? Doch, ja? Okay. Also, war das jetzt gut oder war es nicht so gut? Mittel. Ja. Mittel. Okay. Erbsensuppe. Nee. Okay. Gut, wir machen gleich noch weiter. Okay, das macht ihr jetzt. Ihr einigt euch mal, wer anfängt. Ja, könnt ihr das mal kurz besprechen? Einer fängt an, lässt sich segnen, der eine segnet und dann drehen wir rum. Okay, kann ich mal die Hände sehen, wer fängt an? Okay, also macht es, fragt, darf ich dich segnen? darf ich dir die Hände auflegen? Und dann lade erst den Heiligen Geist ein. Sag, Heiliger Geist, bitte. Komm. Komm, Heiliger Geist. Und dann sprich den Segen Gottes aus und lass dich mal führen im Gebet. Mach's nicht kompliziert. Segne alles, was dir einfällt. Ihr könnt die Gesundheit segnen, die Finanzen segnen, Familie segnen, Zukunft segnen, den Dienst in der Gemeinde segnen. Und wenn er nichts mehr wisst, dann sagt er einfach Amen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, jetzt dürft ihr rumdrehen. Ja? Jetzt. Okay, jetzt sollte der andere empfangen. Fragt wieder erst, darf ich dich segnen? Darf ich dir die Hand auflegen? Und lad den Heiligen Geist ein. Sag, Heiliger Geist, komm. Amen. Amen. Okay. Amen. Stopp. So, jetzt tauscht euch mal ganz kurz aus und sagt mal ganz ehrlich, ob was dabei war, was prophetisch gewesen sein könnte, was der andere gebetet hat. Tauscht euch mal ganz kurz aus. Gab es da was, wo du sagst, ja, das war gut, das war... War da was dabei, wo der... was zu dir gesprochen hat? War was dabei? Bei manchen? War ein bisschen was dabei? Bei manchen? Bisschen, ja? Okay. Gut, ja? Okay, gut. Gut. Okay, danke. Wichtig. Wir fangen irgendwo an und machen Schritte nach vorne, ja? Manchmal ist es so, oder wir müssen es so verstehen, ich sehe, besser ist, es ist ein bisschen was von Gott schon dabei. Wenn das dann trotzdem mit Freundlichkeit und mit Liebe kommt, ist es nicht schlimm, wenn ich auch rein menschlich jemanden segne, oder? Das ist ja nicht schlimm. Ich darf doch einen Jonas segnen. Das ist sowieso mein Auftrag, den Gott gibt. Und jetzt kann ich mich bewegen von dem Segen aus in Sachen, wo ich sage, Herr, bitte gib mir was für ihn, wo ich Dinge auch sagen kann, ihn aufzubauen, die von dir kommen. Nicht aus meinem guten Willen. Und deswegen können wir da keinen Fehler machen. Versteht ihr? Und wenn dann 10% vom Herrn ist und 90% von mir, wenn es um Segen geht, ist nicht schlimm. Und das nächste Mal sind vielleicht 20% oder 30% vom Herrn drin. Und so kann ich lernen, in prophetischen Gaben voranzugehen, wenn ich diese Haltung habe, ich möchte ihn segnen. Ich möchte ihn aufbauen. Ja, das ist ein einfaches Feld, um einen Schritt nach vorne zu gehen. Das möchte ich euch wirklich empfehlen, auf diesem Gebiet so zu gehen und dann von dem Segen aus weiterzugehen, in das, dass ich höre auf Gott und von daher dann rede. Okay, ein paar Minuten haben wir noch. Ich glaube, das Hören das Stichwort ist. Hören ist bei dem prophetischen ganzen Thema ist das Stichwort. Und ihr habt schon gemerkt, ich unterscheide bei diesem ganzen Thema Prophetie nicht so arg in Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis. Ich fasse das alles zusammen unter dem Begriff Hören und Reden Gottes. Ich höre auf das Reden Gottes. Ja? Und Hören ist das Stichwort. Und Jesus sagt da was ganz Wichtiges. In Johannes 10, Vers 27 sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Prophetie ist eigentlich nichts anderes, als dass wir lernen zu hören auf das Reden Gottes und dann Weisheit gewinnen, was wir mit diesem Reden Gottes tun. Hören. Und hören muss man tatsächlich lernen. Dieses Bild von den Schafen, das nimmt Jesus ganz bewusst. Und da ist es so, dass die Schafe am Anfang nicht unbedingt die Stimme so klar hören können. Je älter die werden, je besser die den Hirten kennen, desto besser hören sie seine Stimme. und können diese Stimme unterscheiden. Und ich möchte einfach ein paar Voraussetzungen geben, dafür die Stimme Gottes zu hören. Wie können wir die Stimme Gottes hören? Ich glaube, dass eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir als Kinder zum Vater kommen. Ich glaube, dass wir wirklich Gott als Vater kennen müssen und eine Idee davon haben müssen, wie er als Vater zu uns ist. Wenn wir nur Gott als Herrn und Richter und Retter und so weiter kennen, werden wir immer eine gewisse Scheu haben, uns ihm zu nähern und auf seine Stimme zu hören. Aber wenn wir Gott als Vater kennenlernen, werden wir immer besser seine Stimme hören. Ich glaube, darum geht's. Paulus redet davon, von dem Geist der Knechtschaft und von dem Geist der Kindschaft, der in uns ruft, aber Vater. Oder diesen Geist der Vaterschaft, den Geist der Sohnschaft, den Gott gesandt hat. In Galater 4,6 heißt es, weil ihr Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen, der ruft, aber Vater. Und wenn wir Gott als Vater besser kennen, hören wir seine Stimme besser. Paulus sagt zum Beispiel in Römer 8,14, so viele durch den Geist geleitet sind, das sind Söhne Gottes. Die Söhne Gottes, die Gott als Vater kennen und die ein Stück weit seinen Charakter angenommen haben, die werden durch den Heiligen Geist geleitet. Oder umgekehrt, die du durch den Geist geleitet sind, die erkennt man, das sind die Söhne Gottes. Es hat was zu tun mit dieser Beziehung zum Vater. Wachsen in dieser Beziehung zum Vater. Und Jesus sagt von sich selber, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Er hat diese Beziehung zum Vater gehabt, dass er gehört hat, Vater, was willst du tun? Das tue ich. Es ist diese Beziehung Sohn, Vater. Und wer ist reifer als Jesus? Keiner von uns. Wir werden nie reifer als Jesus. Und Jesus hat in dieser Beziehung gelebt und aus dieser Beziehung gehört. Sagt es in Johannes 5, Vers 19. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Der Sohn kann nichts von sich selber tun. Nur, was er den Vater tun sieht. Oder was er den Vater tun hört. In dieser Beziehung, Papa, Kind, kann ich hören. Wenn ich das nicht habe, wenn das gestört ist, meine Beziehung zu Gott als Vater, komme ich in diesen prophetischen Gaben nicht richtig voran. Das wird immer mit Furcht oder mit Druck belegt sein oder mit vielen Fallen. Aber wenn ich Gott als Vater kenne, wird es mir leichter fallen, seine Stimme zu hören. Weil der Vater möchte zu uns reden. Meine Kinder, als sie kleiner waren, die haben nicht so gerne gehört, was der Vater gesagt hat. Das ist nur im Schwabenland so. Aber das Interessante war, wenn ich Zeit mit ihnen hatte, wenn sie näher bei mir waren, dann haben sie viel besser meine Stimme gehört. Viel besser verstanden, was ich will, und auch, die waren dann immer noch nicht super gehorsam, aber das ist ihnen leichter gefallen, aus dieser Beziehung raus zu mir. Und ich glaube, dass das ist ein Bild ist für uns, ja. Diese Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hatte, wie er die Stimme Gottes gehört hat. Er war sicher in dieser Beziehung und sicher darin zu unterscheiden, was ist die Stimme des Vaters. Wie redet er durch seinen Geist? Und das war das Entscheidende für seinen Dienst. Und deswegen glaube ich, dass es eine Voraussetzung, Gottes Stimme zu hören, ist, dass wir ihn als Vater kennen. Ich sage da vielleicht morgen noch mehr dazu. in meinem Leben war das ein großer Schlüssel und ist immer noch ein Schlüssel. Ich musste Gott wirklich kennenlernen in allen drei Personen. Ja. Ich habe Jesus kennengelernt als meinen Retter, dann habe ich den Heiligen Geist kennengelernt, aber da war noch nicht Schluss. Ich musste wirklich auch Gott als meinen Vater kennenlernen. Ich musste auch den Vater sehen. Und das hat nochmal mein Leben verändert. Nicht ganz so stark wie das mit Erlebnis mit dem Heiligen Geist, aber fast. Fast. Und deswegen möchte ich euch das auch sagen. Kommt zu Gott als zu eurem Vater, wenn ihr fragt, Heiliger Geist, was sagst du mir? Was sagst du mir vom Vater, Heiliger Geist? Was? Und wenn wir den Vater kennen, können wir auch leichter unterscheiden, was wir da hören. Ist das ein Käse oder ist das irgendwie was von Gott? Ja? Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, es hat auch was damit zu tun, dass wir uns Zeit nehmen, den Vater kennenzulernen oder zu den Füßen Jesu zu sitzen, kann man sagen, ja, um zuzuhören. Kennt ihr das? Kennt ihr Menschen, die zuhören können? Habt ihr schon mal so welche gesehen? Ich kenne wenige Menschen, aber es gibt welche, die können so zuhören, dass du denen alles erzählst. Nur dadurch, dass die zuhören können. Bei denen sitzt du und das ist irgendwie angenehm, bei denen zu sitzen. Und denen möchtest du am liebsten dein ganzes Herz ausschütten, ja? Weil die zuhören können. Oh, die sagen vielleicht gar nicht viel. Aber du möchtest da sein und denen alles erzählen. Und das ist eine richtige Kunst, zuhören zu können. Ich bin da nicht so ganz gut drin, muss ich zugeben, ja? Aber es gibt Leute, die können das. Und denen erzählt man gern das alles Mögliche. Jetzt übertragen wir das mal auf prophetische Gaben. Wenn wir lernen zuzuhören, dann wird uns Gott gerne viel erzählen. Ja? Und ich glaube, dass tatsächlich Gott Menschen sucht, die ihm zuhören. Ich weiß nicht, wie viele er da findet. Und ich muss auch zugeben, dass ich da kein Meister da drin bin. Aber ich merke immer, wenn ich so zu ihm komme, dann höre ich auch was. Und es gibt diese Geschichte, wo, ganz bekannte Geschichte, wo Jesus in ein Dorf kommt und da sind zwei Frauen, Martha und Maria. Und das findet ihr in Lukas 10, 38 folgende. Und die eine fängt sofort an zu dienen, zu kochen, alles Mögliche zu machen, was halt Frauen so machen. Und die andere setzt sich zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Und dann beschwert sich die Martha bei Jesus über die Maria und dann sagt Jesus hier was. Und lasst uns das mal anwenden auf prophetisches Reden oder aufs Hören auf den Herrn. Da sagt Jesus, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Sie hat was erwählt, was nicht von ihr genommen wird. Was hat sie erwählt? Auf Jesus zu hören. Und das möchte ich euch auch sagen. Ich glaube, das ist was Wichtiges, dass wir lernen zu hören, dass wir ganz Ohr sind, dass wir zuhören. So wie wir uns gerne Menschen anvertrauen, die uns zuhören, vertraut sich auch Gott gerne Menschen an, die ihm zuhören. Also, und das Erste ist, wir kommen als Kinder zum Vater. Und das Zweite ist, wir kommen als jemand, der gerne zuhört. Und das Dritte, das habe ich euch schon gesagt, das möchte ich hier nochmal wiederholen, ist, dass wir eifern darum zu hören. Eifern bedeutet, dass mir das wichtig ist. Ich will es unbedingt. Ich strebe danach, ich suche das, es ist mir wertvoll. Ich habe Hunger. Eifern hat was mit unserem Willen zu tun. Und wir haben manchmal die Vorstellung, dass Geistesgaben oder prophetische Dinge einfach so vom Himmel fallen und ich kann gar nichts dazu tun. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, Paulus sagt, eifert darum. Wollt das. Es ist kein Fehler, Geistesgaben zu wollen. Es ist gar kein Fehler. Das ist im Gegenteil, es ist was Gutes. wenn ihr das gerne wollt, wenn ihr gerne auch mal was Prophetisches sagen wollt. Das ist was Gutes. Okay, ich mache hier mal einen Schluss. Ich fasse das mal zusammen bis hierher ganz kurz. Also, ich möchte vor allen Dingen sagen, prophetische Gaben sind für uns alle. Das ist was fürs Volk Gottes. Das ist was, was Gott für euch bereit hat. Es ist nichts, was nur für besondere Leute ist. Es ist was fürs Volk Gottes. Wir haben den redenden Gott. Das hat nicht aufgehört. Er ist immer noch redend. Und er möchte, dass wir als Kinder zu ihm kommen, dass wir zuhören, dass wir darum eifern, dass wir bereit sind, Schritte zu gehen, dass wir bereit sind, auch Fehler zu machen, wenn es darauf ankommt. Und dass wir einfach weitergehen. Ich möchte euch einfach erzählen, wie ich dann weitergegangen bin, auch mit prophetischen Dingen. Ich habe für eine Frau gebetet und ich habe meine ganze Weisheit ausgebetet über diese Frau und ich wusste nicht mehr weiter. Und dann kam ich auf die Idee, aus der Not zu fragen, Herr, was ist da los? Und dann hatte ich einen Eindruck. Ich habe einen großen Fliegenpilz gesehen. Und ich dachte, Herr, das ist schon wieder so ein Linsensuppen, so ein Erbsensuppeneindruck. Bitte nicht. Aber wisst ihr was? Ich habe dann irgendwann einfach nicht gewusst, was ich machen soll. Und dann habe ich sie gefragt, ja. Ich sehe einen Fliegenpilz, kannst du damit was anfangen? Und sie sagt, nein. Ich war echt frustriert, ja. Ich sage, Herr, nicht schon wieder, bitte, nein. Was bedeutet das? Herr, bitte, was bedeutet das? Und dann hatte ich den Eindruck, ihre Mutter hat ihr immer alles Mögliche verboten. Und auch solche Dinge wie, du sollst keine Fliegenpilze essen. Nämlich sowas ganz Normales, was sowieso klar ist. Ja, die Mutter hat ihr alles verboten, sogar sowas wie, du sollst keine Fliegenpilze essen. Und da dachte ich, oh nein, wenn ich das jetzt sage. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich bin bereit, aufs Wasser zu gehen und es auszuprobieren. Wichtig ist halt, dass man dann nicht auftritt als Prophet, sondern dass man sagt, ich gebe es demjenigen und er kann prüfen. Ja? Und ich habe dann zu der Frau gesagt, pass mal auf, ich habe den Eindruck, deine Mutter, und als ich das Wort Mutter sagte, fing sie so an zu weinen. Und ich dachte, oh, Halleluja. Und dann habe ich gedacht, ich bin auf der richtigen Spur. Deine Mutter hat dir immer alles verboten, stimmt's? Sie sagt, ja, 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 das stimmt. Ich sage, die hat dir auch solche Sachen verboten wie, du sollst keine Fliegenpilze. Ja, ja, und sie brach in Tränen aus. Und ich dachte, oh, danke Herr, es hat geklappt, es hat geklappt. Ja, ja, das war jetzt nicht besonders geistlich, aber versteht ihr, ich war dann dankbar. Einerseits war ich dankbar, dass Gott mich gebraucht hat, aber das andere war, ich war dankbar, dass ich jetzt beten konnte für diese Frau. Dass ich jetzt wusste, aha, Moment mal, das ist der Knackpunkt. Ja? Und das ist das, worum es geht bei diesem ganzen Ding, bei diesen prophetischen Gaben. Ja? Das geht ja nicht darum, dass wir uns ein Abzeichen machen, Prophet, sondern das geht darum, dass wir den Schlüssel von Gott kriegen für Dinge. Prophetische Gaben sind ja dafür da, dass ich anderen damit dienen kann. Ja? Oder dass ich selber für mich was höre. Und dann konnte ich beten. Ich habe dann sie angeleitet, ihrer Mutter zu vergeben und habe sie gesegnet und so weiter. Und sie ging weg und ich habe gemerkt, ja, das war an dem Tag der Schlüssel, was Gott tun wollte. Aber versteht ihr das Leid, was ich vorher hatte? Und das ist das, glaube ich, was manchmal bei den prophetischen Gaben mit dabei ist. Wir müssen ein Wagnis eingehen. Und ich möchte euch heute Abend nicht weggehen lassen, ohne dass ihr das sagt zum Herrn. Herr, ich bin bereit, ein Wagnis einzugehen. Ich bin auch bereit, mal daneben zu langen. Ich bin bereit, auch einen Schritt zu gehen und zu wachsen. Könnt ihr das tun? Ja? Sagt es mal den Herrn für euch selber. Sagt es mal zum Herrn. Herr, ich möchte da weiterkommen. Ich möchte einen Schritt gehen. Ich bin gespannt darauf, wie du mich führst. Ich möchte das Abenteuer erleben, was du da für mich hast. Sagt es zum Herrn. Und der Herr nimmt es ernst. Und Vater, so bete ich darum, dass du uns weiterführst, dass du uns konkrete Schritte führst. Vater, ich bete, dass du meine Geschwister segnest hier, dass sie hungrig werden nach dem, was du für sie hast. In Jesu Namen. Amen. Ich sage euch ganz kurz, wie wir morgen weitermachen. Okay, morgen fangen wir an mit dem Thema, wie redet der Heilige Geist? Ich möchte einfach ein paar praktische Sachen aus meiner Erfahrung sagen, wie manchmal die Eindrücke von Gott kommen, wie wir darauf achten können, wie er redet, nämlich durch Bilder, durch verschiedene Sachen. Das ist das eine, was ich sagen möchte, werden wir wahrscheinlich morgen Vormittag dafür brauchen und das dann auch mal ausprobieren. Dann das ganze Thema, wie prüfe ich das, was ich da höre? Das ist ein anderes Thema, was uns beschäftigt. Und dann wird uns das beschäftigen, wie gehe ich mit dem um, was ich dann gehört habe? Ja, was mache ich dann am Schluss damit? Also, wie redet Gott? Wie unterscheide ich? Wie prüfe ich? Und am Schluss, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit, was ich gehört habe? Das ist so der Fahrplan für morgen. Und dann gucken wir mal, was Gott noch tut. Also, der Herr segne euch. Wünsche euch eine gute Nacht, gute Träume, prophetische Träume. Und hoffe, dass ihr morgen gespannt wiederkommt, bereit seid, prophetisch zu reden. Amen.